Religion und Orientierung. Ein Podcast von BR24.
Am Mikrofon begrüßt Sie Matthias Morgenroth. Ostern ist heute Zeit der Friedensmärsche, Zeit der Hoffnung, dass Gewalt überwunden wird. Krieg ist uns sehr nahe gekommen in den vergangenen 2 Jahren. Manche sprechen davon, dass Deutschland wieder kriegstüchtig werden muss. Und wir nehmen das zum Anlass, heute an Ostern darüber zu sprechen, wie wir friedenstüchtig werden könnten. Mein Gast im Studio ist Thomas Prieto Peral, seit 5 Monaten evangelischer Regionalbischof von München und Oberbayern, außerdem Gründer der Stiftung Wings of Hope, ein Fachmann für Traumaarbeit also. Denn bei Wings of Hope geht es darum, was Krieg mit Menschen macht, auch in ihrer Seele, und was wir dagegen tun können. Wings of Hope, Flügel der Hoffnung, das steht für eine Friedensarbeit in Krisenregionen dieser Welt, und Friedensarbeit, das heißt vor allem Arbeit am Trauma.
Das Trauma, was Menschen durch Gewalt erleiden, ist erst einmal das Gefühl von völliger Hilflosigkeit mit dem, was mir passiert. Also ein Trauma ist eine Situation, in der ich Todesangst habe, aus der ich nicht fliehen und nicht kämpfen kann. Also in der ich komplett ausgeliefert bin. Und dann erlebe ich etwas, was mich zutiefst verletzt innerlich, aber was sich so einbrennt in das Gedächtnis, dass es ist, später, wenn ich dann irgendwelche Trigger habe, irgendwelche Gerüche, irgendwelche Geräusche höre, als würde ich diese Situation immer wieder erleben.
Herr Prieto Peral, Sie sind Gründer einer Stiftung, die heißt Wings of Hope. Und da geht es um Traumaarbeit, um Weiterleben oder um Versöhnung. Das müssen Sie mal erklären. Sie arbeiten ja international.
Ja, es geht um Weiterleben, um gut Weiterleben. Wir machen in dieser Traumahilfestiftung Wings of Hope Begleitung von Menschen in internationalen Krisengebieten, die diese traumatischen Erfahrungen gemacht haben, von denen ich gerade erzählt habe. Also die Erfahrungen gemacht haben, die so die Seele verletzen, dass Menschen oft über Jahre davon nicht mehr loskommen und ständig in dieser Stresssituation gefangen sind. Das ist zuallererst mal eine psychotherapeutische Arbeit. Also man versucht in dieser Arbeit Ressourcen zu aktivieren, zu stabilisieren, Menschen wieder das Gefühl zu geben, ich kann was bewirken. Das geht durch Malen, das geht durch Sport, das geht durch Musik zuallererst mal. Das alles ist überall auf der Welt gleich. Das ist zum Beispiel auch spannend zu sehen, das ist nicht kulturell geprägt, sondern die Mechanismen, mit denen unser Umgehen lernt, mit Gewalterfahrung, ist überall gleich. Und es gilt auch überall, Gewalt macht krank. Gewalt macht immer krank.
Und jetzt sagen Sie, Traumaarbeit ist aber auch Friedensarbeit. Warum?
Weil Menschen, die traumatisiert sind und nicht erfahren haben, wie sie damit umgehen können, die nicht gelernt haben, daraus eine Geschichte zu machen, die immer wieder gequält werden von ihrer Ursprungssituation, sich ausgeliefert fühlen. Das sind Menschen, die sehr anfällig dafür sind, dass ihnen ein einfacher Schutz gegeben wird. Also man könnte es ganz brutal sagen, traumatisierte Kriegsopfer sind die besten Soldaten, und zwar im schlechten Sinn Soldaten, also kadavergehorsam Soldaten für den nächsten Krieg. Also wenn ich an Traumatisierung von Gesellschaften nicht rangehe, habe ich schon das Potenzial für den nächsten Konflikt, weil die Seelen gequält sind, weil sie nicht wissen, wohin, weil das die größte Sehnsucht ist, dass ich wieder selbst was unter Kontrolle habe, und das wird mir gegeben, wenn ich eine Waffe in die Hand bekomme. Und das kann missbraucht werden, massiv.
Jetzt wird ja immer deutlicher, wurde auch viel darüber berichtet, dass solche Verletzungen, solche seelischen Verletzungen auch über Generationen weitergegeben werden können, unbewusst natürlich, also weiter wirken im Untergrund, sodass wir vielleicht jetzt in unserer Gesellschaft bei den Enkelkindern, bei den Urenkelkindern Ängste haben, Gefühle haben, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, aber gar nicht mehr zugeordnet werden können. Also bei uns ist das Thema auch, obwohl wir eine Friedensperiode hinter uns haben und hoffentlich noch länger.
Also als Seelsorger komme ich oft in Häuser von Menschen, die einen runden, hohen Geburtstag feiern. Ja? 80., 90., manchmal sogar der 100. Geburtstag. Und diese Geburtstage sind viel mehr als nur eine kleine Stippvisite und ein kleines Kuchenessen, sondern da wird oft vom Krieg erzählt. Und manchmal sagen mir Menschen, dass sie fast noch nie vom Krieg gesprochen haben. Und manchmal passiert es auch, dass in dem Moment, wenn vom Krieg gesprochen wird, die alten Erinnerungen hochkommen, die Tränen kommen, genau diese Belastungen wieder hochkommen, die nie bearbeitet worden sind. Früher hieß es dann, hab dich nicht so. Andere Vorurteile sind auch durchgekommen. Das ist bis in die 70er, 80er Jahre nicht ernst genommen. Die Traumaarbeit bei uns in Deutschland hat überhaupt erst Ende der 90er Jahre begonnen. Das war das ICE-Unglück in Eschede, wo zum allerersten Mal in Deutschland Traumaarbeit gemacht wurde. Und es wurde schlicht nicht bearbeitet. Es wurde nicht drüber geredet, es wurde verdrängt. Und es wäre viel gewonnen gewesen für unsere Gesellschaft, hätten wir da sehr viel früher mit Kenntnissen, die wir damals auch noch nicht hatten, aber die wir heute haben, dran gearbeitet. Weil Menschen lernen dann darüber zu reden, weil sie können dann auch darüber reden. Das alles ist Teil eines Heilungsprozesses und das ist eben vielfach nicht gut gelungen.
Jetzt sagt man das also, natürlich so leicht und man weiß es natürlich auch. Der Krieg hat nur Verlierer, das kann man ja sozusagen Allgemeinplatz, kann man ja überall hören. Und trotzdem reden wir jetzt in Deutschland gerade davon, zumindest wenn es nach dem Verteidigungsminister geht, Deutschland muss wieder kriegstüchtig werden. Wenn Sie sowas hören, was denken Sie da?
Da bekomme ich große Sorgen. Die Situation ist im Moment so, dass wir einen Angriffskrieg in Europa haben, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eines Aggressors, und der heißt Russland. Das steht außer Frage. Ja? Und dass diese Aggression gestoppt werden muss, steht auch außer Frage. Ich glaube auch, dass es nicht nur geht mit gutem Willen und mit Verhandlungen, auch das ist klar. Das habe ich übrigens auch im Nordirak erlebt, als da dieser Überfall des Islamischen Staates war. Die Kurden, die verteidigt haben, die Dörfer, die vielen Schulen, die Mädchen, die ich da vor mir sehe, die brauchten Waffen damals. Und die große Diskussion war, liefern wir an die Peschmerga Waffen? Und als ich dort war, bin ich das erste Mal der Überzeugung gewesen, ja, es geht nicht anders. Wenn wir keine liefern, wenn die Weltgemeinschaft dort nicht liefert, dann werden all diese Menschen, die ich jetzt hier sehe, sterben oder sie müssen fliehen. Was ich aber auch glaube, ist, dass es allein nicht reicht, jetzt von Kriegstüchtigkeit zu sprechen.
Also kann man den Krieg nicht auch damit ein bisschen herbeireden?
Ja, ganz genau. Das ist schon die Gefahr eines Automatismus, ist schon da. Wenn ich kriegstüchtig werde, dann werde ich tatsächlich auch nur tüchtig, Krieg zu führen. Es braucht schon auch die Friedenstüchtigkeit. Und Friedenstüchtigkeit heißt, dass ich immer vor Augen habe, an irgendeinem Punkt muss ich in der Lage sein, zu einer Verhandlungslösung zu kommen mit einem Feind. Also mit jemandem, der nicht meine Meinung teilt und der auch aus meiner Sicht ganz massiv Schuld auf sich geladen hat. Das ist ja das Wesen des Krieges, dass der jeweils andere der Böse ist. Und ich würde es jetzt in diesem Fall tatsächlich auch sagen, ja, Russland ist natürlich die Seite, die das Leid verursacht. Aber wir müssen zu einer Lösung finden, die nicht nur heißen kann, der andere wird zerstört. Und auch darauf müssen wir uns vorbereiten und das sehe ich zu wenig.
Also wir brauchen andere Logiken neben der
Kriegslogik. Andere Logiken, das braucht Diplomatie, es braucht Kanäle, die offen bleiben. Ja. Es wird zu irgendeinem Zeitpunkt auch darum gehen, wen kann man stark machen, wo kann man Kanäle hinfinden, die auch wieder die Sprache der Diplomatie miteinander ausprobieren können. Und das höre ich zu wenig. Ich kann diese Kriegstüchtigkeit überhaupt nur akzeptieren, wenn das andere, nämlich die Friedenstüchtigkeit, auch bestünde. Ja. Dazu gibt es aber nichts. Und das finde ich, das macht mir Angst.
Aber auf der anderen Seite, jetzt muss man dann Sie noch als Theologen auch ansprechen, ist es ja doch eine urchristliche Botschaft. Also die berühmte andere Backe, die man hinhalten soll. Ja. Oder das berühmte Vorbild Jesu, eines Mannes, der einfach sagt, nein, die Gewaltspirale muss ich durchbrechen mit meinem So-Sein und meinem gewaltfrei So-Sein.
So ist es. Mein Jesus spricht ja in der Bergpredigt von der Feindesliebe als der wahrscheinlich schwierigsten Liebe überhaupt. Ja? Dass ich also im anderen der Feind ist, also der wirklich böse ist, von dem ich sage, er tut Unrecht, er begeht Kriegsverbrechen, immer auch bereit bin, etwas zu sehen, was friedensfähig sein könnte.
Und das
nicht naiv bin, also nicht zu glauben, der ist genauso friedensfähig wie ich oder der meint es letztlich nur gut, dass ich immer damit rechne, dass Frieden auch anders entstehen kann, als ich es mir vorstelle, dass ich vor allen Dingen auch auf meiner Seite damit rechne, dass schuldhaftes Handeln da ist.
Wäre das da die Rolle der Kirchen, immer wieder da auf das hinzuweisen,
ganz genau,
dass es das auch gibt?
Ich glaube, das ist die Rolle der Kirchen. Es gibt nach dem Menschenbild, was wir haben als Christen, nicht die rein Guten und die rein Bösen. Ja. Das muss man auch in so einem Konflikt sagen. Es muss immer damit rechnen werden, dass auf unserer Seite auch Motive sind, die letztlich nicht dem Frieden dienen.
Und jetzt ist ja so, dass Pazifismus leicht immer als naiv abgetan wird, genauso wie die Anhänger der Bergpredigt gerne mal als naiv bezeichnet werden. Gewaltfreier Widerstand ist ja eigentlich etwas, was wir in Deutschland feiern könnten. Wir haben eine friedliche Revolution hinbekommen. Also hier sagen wir ja so schön, wir waren es ja gar nicht hier in München. Aber es ist ja was zur Grundbildung gehört, was man auch gefeiert hat im 20. Jahrhundert. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Das ist ja an sich nichts Harmloses, wie die Geschichte zeigt, sondern da gehen ja Leute mit großem Mut, viel Geisteskraft und eigentlich mit einem Todesmut gewaltfrei in einen Kampf. Ist ja auch ein Kampf, wird oft vergessen.
Ist ein Kampf, ist Entschlossenheit, ist die Bereitschaft, auch einen hohen Preis zu zahlen. Ja? Das ist ja die Botschaft vom Kreuz. Ans Kreuz ist Jesus gegangen, um sich selbst zu opfern, ja. Gewalt dadurch abzuwenden, dass er bereit war, ganz viel Gewalt für sich aufzunehmen. Aber er hat das stellvertretend gemacht. Es wird jetzt nicht erwartet, dass jeder ans Kreuz geht und jeder sich selbst zerstört. Das ist ja der stellvertretende Tod Jesu, der die anderen retten soll. Und wenn ich sage, ich soll meine Backe hinhalten, wenn mir eine geschlagen worden ist, dann halte ich die andere hin, dann heißt es nicht, du sollst dich selbst zerstören und allem ausliefern. Du sollst nur so weit gehen, wie es irgendwie geht, in deiner Bereitschaft, Frieden zu schließen. Du sollst nur so weit auch dem anderen zutrauen, Frieden zu schließen, wie es nur irgend geht. Und das ist die Friedensfähigkeit, von der ich spreche. Und du sollst nicht stehen bleiben und sagen, zuallererst rüst dich auf und dann wird mir schon nichts passieren. Das ist nicht die Logik Jesu, sondern die Bereitschaft, mich hinzugeben, auch entschlossen für meine Werte einzustehen, dafür gegebenenfalls auch einen hohen Preis zu zahlen, aber sich jetzt nicht wie die Lemminge in den Opfertod zu stürzen. Das hat Jesus gemacht, ein für alle Mal. Deshalb heißt es ja immer, ein für alle Mal. Mhm. Damit das nicht jeder im Nachfolgen muss.
Mal wieder was gelernt?
Ja, finde ich schon.
Nein, aber kann man da was in dem Kontext jetzt aus der Traumaarbeit lernen, von der wir am Anfang gesprochen haben? Traumaarbeit ist Friedensarbeit, weil es ja doch direkt beim Menschen auch ansetzt.
Ja, man kann ganz viel lernen. Gewalt macht krank, das ist tatsächlich immer gültig. Das heißt, unser Ziel muss sein, Gewalt zu überwinden. Und Gewalt nur zu nutzen, wo sie einem anderen Ziel dient, einer gewaltfreien Zusammenarbeit. Menschen, das lernt man in der Traumarbeit, wenn man mit Konfliktparteien arbeitet, in Bosnien-Herzegowina haben wir das gemacht, in Israel und Palästina machen wir das. Menschen, die an ihren Traumata arbeiten und in der Lage sind, ihre Geschichten zu erzählen, sind in der Regel auch in der Lage, Brücken zu bauen. Wir haben ganz spannende und unheimlich anstrengende Begegnungen. Sie waren am Anfang immer sehr anstrengend, aber dann wahnsinnig bereichernde Begegnungen gehabt am Labenbachhof in Ruhpolding, wo unser Zentrum ist von Links of Hope, wo die Konfliktparteien international zusammengekommen sind und sich ihre Geschichten gegenseitig erzählt haben. Die konnten das gegenseitig kaum hören erst. Ja. Die haben geweint, die haben sich gegenseitig fast das Wort abgeschnitten, wenn Palästinenser ihre Sicht erzählt haben und Israelis ihre Sicht zum Beispiel. Ja. Und trotzdem ist es ihnen gelungen, immer mehr einander zuzuhören und das dann auch auszuhalten. Also es ist dann möglich, über diese Grenzen, die schier undurchdringlich sind, zwischen Freund und Feind, durchzukommen, indem sich Menschen Geschichten erzählen. Ich muss auch sagen, im Blick auf Ukraine, Russland, wir werden an irgendeinen Punkt kommen müssen, wo sich die Menschen das wieder gegenseitig erzählen. Ich denke oft an russische Menschen. Russische Menschen kriegen im Moment ständig gesagt, die NATO ist ihr Feind. Ja? Es bestehen kaum noch Kontakte. Auch ich hatte früher viele Kontakte nach Russland. Die sind fast alle abgebrochen. Bis auf eine Ausnahme gibt es praktisch keine Kontakte mehr. Und das ist genau die Situation, aus denen sich Kriege speisen. Ja? Dass die Menschen nicht mehr nachempfinden können, was die andere Seite erlebt. Also Brücken zu schlagen, Kontakte zu suchen, von sich zu erzählen, dem anderen zu erzählen, wie ich es momentan erlebe, vor was ich Angst habe, was ich hoffe. Das sind kleine Schritte, aber ich glaube, in der Summe kann das ganz viel machen.
Sagt Thomas Prieto-Peral, Regionalbischof von München und Oberbayern, Gründer der Stiftung Wings of Hope, die international arbeitet für den Frieden in den Krisenregionen dieser Welt.
Das Leben kann so schön sein,
manchmal aber auch richtig schwer.
Mitten in der Nacht bin ich aufgestanden und habe gedacht, das ganze Leben klappt zusammen.
Ist das die Erfüllung? Ist es das, was du dein Leben lang machen willst?
Und damit es wieder etwas leichter wird, gibt es uns bzw. unseren Podcast.
Die Lösung, der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks.
Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger
und Psychotherapeutin Marin Wiechers.
Wir sprechen anhand echter Fälle über die großen und kleinen Herausforderungen im Leben.
Und bringen Ordnung in euer Gefühlschaos.
Es gab da kein Aus. Ich wusste, um mein Kind gut zu begleiten, muss er diese Erfahrung machen können. Und ich muss diese Angst anscheinend fühlen.
Die Lösung hört ihr wieder ab dem 22. Februar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir freuen uns auf euch.
Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Der BR-Podcast Die Lösung hat eine neue Staffel. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Darin sprechen die Psychotherapeutin Marin Wiechers und meine Kollegin Verena Fiebiger über Lebensfragen, mit denen unterschiedliche Menschen sich an sie wenden. Antje Dechert hat mit Verena Fiebiger über die neue Staffel gesprochen und darüber, nach welchen Lösungen in der Lösung diesmal gesucht wird.
Wir werden uns in dieser Staffel einem Thema widmen, das wir so ein bisschen aufgeschoben haben lange. Und zwar geht es da um Antidepressiva, also ein bisschen medizinischeres Thema. Wir versuchen überhaupt in unseren Folgen ein bisschen mehr das Nervensystem mit einzubinden. Das haben wir früher nicht gemacht. Also was passiert eigentlich auch biologisch in unserem Körper, wenn wir beispielsweise eben Stress haben? Das hast du ja schon gesagt gerade, diesen Dauerstress, weil ich mittlerweile schon drauf komme, dass es ganz interessant ist und wichtig ist, über diese ganzen Gefühle zu sprechen. Ja. Aber wir denken ja oft, das ist alles einfach irgendwie Psychostress. Und dass dieser Psychostress aber ganz viel mit unserem Körper Körper zu tun hat und dass da wirklich auf hormoneller Ebene ganz viel passiert, in unserem Nervensystem auch. Das, glaube ich, hilft zu verstehen, warum es uns eigentlich so geht. Und um auf die Antidepressiva nochmal zu kommen, genau, das ist ja ein sehr heißes Eisen, schon seit ein paar Jahren, wo es immer darum geht, sind die jetzt eigentlich wirksam oder nicht und wie sieht eigentlich der aktuelle Forschungsstand aus? Gerade viele Hörerinnen und Hörer fragen uns auch, was soll ich machen? Mir wurden die verschrieben, nehmen ja oder nein? Ich habe so viel Schlechtes gehört. Andererseits, mein Arzt, meine Ärztin rät mir dazu und dem widmen wir uns in dieser Staffel.
Und kannst du schon verraten, gibt es da eine Lösung, eine eindeutige, gerade beim Thema Medikamente, Antidepressiva?
Also es ist so, dass bei mittelschweren und schweren Depressionen das ja indiziert ist. Also wir richten uns da nach den Leitlinien natürlich. Es ist aber so, dass es einfach nur bei einem gewissen Prozentsatz der Menschen wirkt und nicht bekannt ist, wieso es bei bestimmten Menschen eben wirkt und bei anderen nicht. Und da gibt es ja in der Forschung auch spannende neue Ansätze, was man stattdessen machen kann. Grundsätzlich raten wir aber nicht davon ab. Also weil das wäre auch einfach nicht richtig, davon abzuraten. Es ist aber so, dass wir da wirklich mal so genau hineinschauen, damit Menschen eine, ich sag mal, bewusste Entscheidung treffen können. Also da geht es ja im Endeffekt darum, Aufklärung zu betreiben. Also was weiß man aktuell, was ist der aktuelle Stand und was weiß man eben noch nicht.
Ihr wollt da reinschauen, sagst du, bei diesem Thema, auch bei anderen. Ängste ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was auf dem Programm steht. Und ihr seid da immer ganz dicht dran an einem Thema. Wie kommt ihr denn überhaupt an die Menschen, die sich ja ganz persönlich mit ihren Fragen dann an euch wenden, zum Beispiel Antidepressiva betreffend oder ihre ganz persönlichen Ängste?
Das ist eine schöne Frage, weil natürlich wir zum einen die Folgen auch darauf aufhängen. Also nicht alle in dieser neuen Staffel. Wir machen auch sogenannte Community-Fragen, also da schreiben uns die Menschen direkt und sagen, könnt ihr das beantworten? Da ist kein Protagonist dabei. Und dann gibt es aber Folgen, also die meisten eben mit Menschen, die uns eben von ihrem speziellen Fall erzählen. Das sind zum einen wirklich Leute, die uns hören, also die uns schreiben und sagen, hey, ich habe Lust, darüber zu sprechen. Dann sind es aber auch Menschen, die wir kennen oder die wir eben über viele Ecken kennen. Und es ist aber manchmal auch so, weil mich die Lösung schon einfach immer begleitet in meinem Alltag. Wahrscheinlich beruflich gar nicht so gesund, was ich da mache, aber ich bin da so ein bisschen durchlässig, sage ich mal. Und einen Protagonisten, den habe ich spontan kennengelernt in einem Fahrradladen und der war dann Protagonist einer Folge.
War das der Mike?
Ja.
Okay, dann können wir da gleich mal reinhören in die Folge zum Thema Werte, wo Mike sich mit einer Lebensfrage an euch gewandt hat, nachdem du ihn im Fahrradladen getroffen hast.
Klar, Geld zu verdienen, die Familie zu ernähren, ist eine Sache, aber ist man selbst mit dem Ganzen glücklich? Und das stellst halt, also habe ich zumindest mal irgendwann eine Frage gestellt und das hat halt irgendwann einfach angefangen zu keimen. Ist es das wirklich?
Ja, Mike, der sich fragt, läuft das eigentlich hier alles gerade überhaupt so, wie ich mir mein Leben immer gewünscht und vorgestellt habe? Ich glaube, das ist ja eine Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat. Und er hat sich damit dann an euch gewandt. Und wie geht ihr dann vor? Wie entwickelt ihr dann aufbauend auf so eine Frage eine Lösung?
Also was man dazu sagen muss, die Leute, die bei uns sprechen, die sind meistens ihrer Lösung schon sehr viel näher gekommen. Also ich versuche niemanden vors Mikrofon zu zerren, sage ich mal, der da noch mittendrin steckt. Das ist bei psychologischen Themen nämlich gar nicht so ungefährlich. Mir ist es ganz wichtig, dass die Menschen es nicht bereuen, dass sie darüber gesprochen haben und dass sie selbst unserer Hörerschaft ihre Strategien schon mal erzählen können. Und darauf bauen wir dann auf. Und bei Mike war es wiederum ganz witzig, weil ich bin in den Radlladen, der ist der Besitzer dieses Radlladens. Und ich habe mir gedacht, was für ein ausgeglichener und glücklicher Mensch. Ich habe selten so einen netten Verkäufer getroffen, was ist mit ihm los? Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er das schon immer macht. Und dann kam die Geschichte, die er im Podcast erzählt, was eigentlich davor war und wie er zum glücklichen Radladenbesitzer wurde.
Ach toll.
Genau, und das klingt ein bisschen so Happy End Klischee, aber es ist also es hat sich einfach so gefügt. Und man kann ja auch eben aus diesen positiven Geschichten ganz viel lernen, denen meistens aber ein ganz steiler Berg voranging.
Genau, man hat dann gleich eine Perspektive sozusagen, die mitgeliefert wird.
Ja, und das ist natürlich auch der Sinn, warum wir das machen. Natürlich gibt es nicht die Lösung. Mhm. Der Podcast heißt so, aber das ist ein bisschen ironisch gemeint. Wir sagen am Ende immer, es gibt nicht die Lösung, aber jeder Schritt zählt. Früher war der Slogan, jeder strauchelt so gut er kann. Also es gibt nicht das perfekte Rezept und kein Leben ist so eine gerade nach oben, verläuft linear oder wir haben irgendwann es rausgefunden und dann läuft's. Mhm. So ist es leider nicht, sondern wir müssen immer wieder schauen, wo müssen wir vielleicht das Leben ein bisschen anpassen, was können wir jetzt wieder verändern und dann ist es vielleicht mal zwischendurch auch ganz okay.
5 Jahre gibt es die Lösung, glaube ich schon, ne?
Ja, wir haben, wie sagt man, Jubiläum dieses Jahr.
Ja, genau. Mhm. Psychologie-Podcasts überhaupt boomen auf Arte. Wenn wir jetzt auch mal rechts und links vom BR schauen, gab es ja auch eine sehr erfolgreiche TV-Serie Therapie. Würdest du sagen, das ist so ein Zeichen für eine Entwicklung, dass psychische Probleme kein Tabu mehr sind? Also, dass Therapie auch was ganz Alltägliches ist?
Ja, ich würde definitiv sagen, Mental Health ist im Mainstream angekommen. Als wir angefangen haben vor 5 Jahren, waren wir mit einem weiteren Podcast fast so der Einzige auf dem Markt. Mhm. Und dann ging es sehr schnell. Also wir waren relativ früh dran, würde ich nicht sagen, aber so vor dieser großen Schwemme. Und ich glaube aber trotzdem, also einerseits wird sehr viel drüber gesprochen. Mhm. Es ist auch ein bisschen die Gefahr der Selbstdiagnose sehr hoch. Mhm. Das versuchen wir mittlerweile auch wirklich aufzufangen, gerade wenn wir über Störungsbilder sprechen. Ja. Dass ich da auch immer spiegel, wenn wir jetzt darüber reden, dann denke ich ehrlich gesagt auch, ich habe ADHS. Ich glaube auch, ich bin Borderlinerin. Ich glaube auch, vielleicht habe ich eine kleine Zwangsstörung. Mhm. Dieses, jenes. Also wir sind sehr empfänglich für sowas. Also dass wir uns dann selbst diagnostizieren. Ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Gefahr. Wir haben ja auch schon, glaube ich, viel Berichterstattung drüber, dass Therapiebegriffe im Alltag inflationär verwendet werden. Trauma, Trigger, was ist es aber eigentlich wirklich? Also, dass man da vorsichtig sein muss, damit man auch eine wirkliche Erkrankung nicht, sagen wir mal, auf die leichte Schulter nimmt oder damit vereinfacht.
Mhm, ganz wichtiger Hinweis. Mhm.
Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass im Alltag trotzdem noch wenig Wissen da ist. Und wenn ich jetzt gerade, weiß ich nicht, auf die Schulkrise schaue, auf die Kita-Krise, dann ist mein Gefühl oder eigentlich das, was man so sieht, dass psychische Gesundheit nach wie vor eigentlich keinen Stellenwert hat in der Gesellschaft. Also wenn ich weiß mittlerweile oder so viel drüber spreche, wie wichtig der Lebensanfang ist zum Beispiel, wie wichtig die frühen Prägungen sind und was wir für Auswirkungen später haben, wenn da nicht aufgepasst wird, dann denke ich mir, wir haben gerade sehr viel Verwahrung. Bei der Kinderbetreuung denke ich mir, da wird nur geguckt, so wie läuft es bis zur nächsten Legislaturperiode. Aber was ist mit den Kindern, wenn sie in die Pubertät kommen? Ja. Oder wenn sie dann mal in diese Gesellschaft entlassen werden, wo sehr viel Druck im Kessel ist?
Sagt Verena Fiebiger. Und wenn Sie Interesse haben an der neuen Staffel des BR-Podcasts Die Lösung, jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek.